Guten Morgen, es ist auch mir eine Freude, nach langer Zeit, nach einigen Monaten auch mal wieder hier sein zu können und gemeinsam mit euch auf Gottes Wort zu hören. Und wir haben ja vorhin schon in der Schriftlesung Gottes Wort für die heutige Predigt gehört. Wer nochmal mit aufschlagen möchte, es ist der Brief des Judas. Und wir wollen ihn heute betrachten mit ein ganz besonderen Fokus. Es ist vielleicht auch für manche ungewohnt, das, was wir gehört haben. Aber Judas zeigt uns, wie wir für das Evangelium kämpfen können. Und was uns helfen kann, ist vielleicht, wenn wir ein Beispiel aus unserem eigenen Leben, aus unserer eigenen Lebensumwelt erstmal dafür sehen oder uns vor Augen halten. In Hongkong werden nämlich jedes Jahr mehr gefälschte Artikel vernichtet, als echte hergestellt und verkauft werden. Und das Wörtchen Made in Hongkong, was auf manchen Artikeln steht, ist international in Deutschland und wahrscheinlich auch für die meisten von euch schlichtweg kein Gütesiegel. Niemand würde sagen, ich freue mich darüber, dass man mir etwas geschenkt hat, auf dem Made in Hongkong steht. Das ist es noch nie gewesen und das wird es in absehbarer Zeit auch nicht sein. Und normalerweise verbinden wir entweder mangelnde Qualität oder sogar Fälschungen damit. Und eine Fälschung macht aus, dass sie nicht mit dem mithalten kann, was das Original kann. Auf Dauer kann sie sogar schädlich sein. Im besten Fall enttäuscht sie uns bloß. Und auch die Bibel kennt dieses Problem von echt und falsch. Und Judas, ein Bruder Jesu, warnt uns in diesem Brief hier ganz eindringlich davor, einem gefälschten, einem letztendlich schädlichen Evangelium zu vertrauen, es für echt zu halten. Wir könnten sagen, ein Evangelium made in Hongkong und nicht ein Evangelium von Jesus. Aber Judas macht noch mehr. Er will uns ermutigen, uns mit nichts weniger als mit dem echten Evangelium zufrieden zu geben. Er sagt, das ist das Evangelium, das ihr braucht. Lasst euch nicht mit Fälschungen abspeisen. Fallt nicht auf Fälschungen herein. Und die Neigung unseres Herzens, wenn wir diesen Brief lesen, wäre vielleicht auch zuerst zu sagen oder auf diejenigen zu zeigen, die sagen, oh, schau mal, die sind auf eine Fälschung hereingefallen. Die glauben dem Evangelium made in Hongkong. Aber Gott weiß, dass die natürliche Neigung unseres Herzens ist, auf Fälschungen hereinzufallen. Dass es die natürliche Neigung unseres Herzens sogar sein kann, Fälschungen zu verbreiten oder sie dem Original vorzuziehen. Und mit diesem Brief fordert uns Judas auf, wenn er sagt, kämpft für den überlieferten Glauben, dann sagt er uns gleichzeitig, setzt euch ein für das biblische Evangelium. Fallt nicht auf die Fälschung herein, verbreitet keine Fälschungen, auf die euer Herz vielleicht hereinfällt, sondern setzt dich ein für das Original. Und die grundlegende Voraussetzung dafür, dass wir das echte Evangelium kennen, ist es, oder dass wir es verbreiten, ist, dass wir es kennen. Das seht ihr in den Versen 3 bis 4. Gleich zu Beginn, wenn wir über dieses Buch nachdenken, wir haben vorhin ja auch schon die Schriftlesung gehört, dann stellt sich uns ganz automatisch die Frage, wer sind diese Leute, mit denen Judas hier derart hart ins Gericht geht, über die er hier spricht? Wer sind die Leute, über deren Leben er so ein Urteil fällt? Wie kann er das eigentlich machen? Vers 4 macht uns deutlich, wenn ihr in eure Bibeln schaut, es sind gewisse Menschen, die sich heimlich eingeschlichen haben. Sie sind längst zu diesem Gericht aufgezeichnet. Judas nennt sie Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Und sie verleugnen unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus. Also ist irgendwie klar, sie stehen in irgendeiner Verbindung zur Gemeinde. Sie haben entweder früher dazugehört oder sind immer mal wieder zu Besuch gewesen oder vielleicht auch immer noch. Und was ganz entscheidend ist, ist, sie kennen grundlegende Wahrheiten des Evangeliums. Die grundlegenden Fakten des Evangeliums sind ihnen bekannt. Doch irgendetwas, macht uns Judas klar, passt hier jetzt nicht zusammen. Weil er fährt fort, über sie zu sagen, sie sind längst zum Gericht aufgezeichnet. Sie haben sich heimlich eingeschlichen. Also es gibt scheinbar einen letztendlichen, einen endgültigen Unterschied zwischen ihnen und der Gemeinde Jesu, der Menschen, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen. Doch diesen entscheidend wichtigen Unterschied zu erkennen und ihn gleichzeitig auch benennen zu können, ist gar nicht so einfach. Denn im Grunde ist vieles von dem, was Sie glauben, biblisch. Es ist wahr, es ist richtig. Judas würde sagen, klar, dahinter kann auch ich mein Häkchen setzen und sagen, das steht in der Bibel, das ist Gottes Wort. Sie glauben und bekennen zum Beispiel, dass Gott gnädig ist. Das ist doch fantastisch, oder? Wir haben vorhin auch gebetet, als wir mit dem Gottesdienst begonnen haben, dass wir heute mehr von Gottes Gnade erkennen. Wir haben Gott gedankt für seine Gnade. Hoffentlich tun wir das auch, bekennen wie Sie. Gott ist ein gnädiger Gott. Und wenn wir noch einmal reinschauen, er sagt, sie verkehren oder sie verleugnen den alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus. Judas meint damit wahrscheinlich ihren Lebensstil, aber sie würden nie von sich sagen, ich glaube nicht an Jesus. Sie bekennen, dass sie an Jesus glauben. Judas sagt, es ist Teil oder es ist ihr Gesprächsthema, Jesus. Das klingt doch grandios, würden wir sagen. Doch was uns Judas deutlich macht, ist, sie leben anders. Sie leben, als ob es Gott, dem sie Rechenschaft für ihr Leben schuldig sind, nicht gäbe. Sie verstehen Gottes Gnade als eine Art Freifahrtschein für ihre eigene Vorstellung von einem gelingenden Leben. Und in der Summe, das müssen wir verstehen, wenn wir diesen Brief hier lesen, Judas spricht sehr selten über Inhalte, die sie glauben. Über Inhalte, von denen sie sagen würden, das ist richtig, das ist Gottes Wort, das gehört zum Evangelium. Judas sagt, schau in ihr Leben und frage dich, passt das zusammen? In der Summe ist ihr Leben nämlich ein Ausdruck davon, dass sie einer Fälschung aufsitzen und dass ihr Herz dazu neigt, diese Fälschung zu verbreiten und dass sie das vielleicht auch noch gut finden. Und das ist nicht nur einfach für sie ein Problem. Darum schreibt Judas diesen Brief, darum erinnert uns Judas daran, das echte Evangelium zu kennen. Judas sagt uns, Gott hat ein Problem mit Fälschungen. Wenn wir etwas kaufen würden, wo vielleicht kein TÜV-Siegel drauf ist, dann wissen wir, der TÜV hat ein Problem damit. Das ist nicht durch den TÜV durchgekommen. Und so ähnlich können wir uns vorstellen, ist das auch mit dem Evangelium. Derjenige, der gewährt, was ein echtes und was ein falsches Evangelium ist, sagt uns Judas, das ist nicht der TÜV. Das sind nicht die Leute, die das Evangelium glauben oder die sagen, das oder jenes ist biblisch, sondern er sagt, Gott ist der, der letztendlich bestimmt, der letztendlich weiß, was das Evangelium ist. Biblische Wahrheiten zu kennen, aber sie verfälscht zu verbreiten, mit einer falschen Betonung, sagt uns Judas, das hat Konsequenzen. Noch einmal Vers 4, Gott wird Gericht darüber halten. Und wir tun uns heutzutage oft schwer damit, zu hören oder zu verstehen, was das heißt, dass Gott Gericht hält. Dass Gott Gericht hier in diesem Fall über einen falschen Glauben hält, über ein falsches Evangelium und den damit einhergehenden Lebensstil. Aber Gott macht auch deutlich, es gibt eine Art Maßstab, der uns helfen kann, das echte Evangelium zu kennen, uns für das echte Evangelium einzusetzen. Für dieses echte Evangelium zu kämpfen, dafür, dass es gekannt wird, dass es geglaubt wird, dass es verbreitet wird. Und es sind die Grundlagen dessen, was die Gemeinde Jesu schon immer über Gott, den Vater, glaubt, was die Gemeinde Jesu über Jesus, ihren Erlöser, glaubt, über den Heiligen Geist, der die Gemeinde befähigt, an Jesus zu glauben, und über die Bibel. Und diese grundlegenden Wahrheiten durchziehen diesen ganzen Brief. Vers 1. Gott allein ist der Vater der Berufenen, der Gläubigen. Gott hält seine Kinder fest. Wir haben das vorhin auch in einem Lied bekannt. Vers 25, wenn ihr mit reinschaut. Jesus allein ist der Erlöser und der Herr der Gemeinde, dem die Gemeinde gehört, dem die Gemeinde nachfolgt, den sie anbetet. Vers 20, Gottes Geist wirkt Glauben und Liebe in den Herzen der Gläubigen. In den Versen 3 und 17 seht ihr, dass es ein Evangelium gibt, das einmal, ein für allemal von den Aposteln, den ersten Jüngern Jesu, überliefert und aufgeschrieben wurde. Judas sagt uns, das Evangelium reicht aus. Und wir fragen uns vielleicht ganz berechtigt heute Morgen, was ist daran so schwierig, Was ist daran so herausfordernd? Was ist daran problematisch? Warum hat Judas ein Problem damit, mit diesem falschen Evangelium? Ich glaube, ein Bild, das uns helfen kann, ich glaube, was vor allem den Ehepaaren unter uns helfen kann, ist, wenn wir uns vorstellen, dass ihr Frauen ein Kompliment von eurem Ehemann bekommt. Ich glaube, das passiert bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen häufiger, bei manchen weniger häufig. Aber stellt euch vor, euer Mann sagt, ich würde dir gerne ein Kompliment machen. Und ihr fragt vielleicht, welches. Oder ihr bekommt dann als Kompliment gesagt, vielleicht gerade die Ehefrauen, du bist wirklich nett. Oder du bist schon eine ganz nette oder hübsche Frau. Es gibt noch ein paar hübschere, aber nein. Aber wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet als Frauen so ein Kompliment bekommen, oder auch jeder andere von uns, wir würden vage Antworten bekommen, wenn man uns sagt, ich liebe dich. Und ihr fragt vielleicht zurück, warum? Und ihr bekommt gesagt, du bist nett. Wir würden uns nicht freuen über so ein Kompliment. Auf solche Komplimente können wir und würden wir auch gerne verzichten. Vielleicht fühlen wir uns danach ja nochmal pikiert oder auch noch oder ärgern uns. Aber ganz oft macht uns Judas deutlich, reden Menschen, die an Jesus glauben, die Gott ihren Vater nennen, genauso über Gott. Wir sagen Gott, ich liebe dich. Und gleichzeitig können wir Gott nicht sagen, warum. Oder wir machen Gott Komplimente, die gar kein Lob sind, keine Anbetung. Und wir müssen uns vielleicht klar machen und vor Augen halten, Gott braucht unsere Komplimente nicht. Gott ist nicht angewiesen darauf, dass wir ihn anbeten. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns gegenüber gütig ist, aber Gott ist nicht auf uns angewiesen. Aber wenn wir uns für die Wahrheit des Evangeliums einsetzen wollen, wenn wir sagen wollen, das ist wichtig, das ist es, was die Welt immer wieder hören muss, was ich immer wieder hören muss, dann müssen wir grundlegende Wahrheiten des Evangeliums kennen, dann müssen wir sie vertieft kennenlernen. Wir können Gott nämlich erst dann sagen, wofür und weshalb wir ihn lieben. Sonst bleibt unser Glaube, sagt uns Judas, und er warnt uns am Beispiel anderer hier davor, sonst bleibt unser Glaube oberflächlich. Er sagt, eine oberflächliche Kenntnis des Evangeliums lässt einen Glauben wachsen, der auf Dauer oberflächlich bleibt. Und wenn Gottes Wort hier von so grundlegenden Wahrheiten spricht, wir haben das jetzt gerade gesehen, Gott als dem Vater der Gläubigen, Jesus als dem Erlöser der Gläubigen, dem Heiligen Geist und der Bibel, dem Glauben, an den die Christen glauben, dann neigen wir dazu, unsere Augen zu verdrehen. Wir sagen dann vielleicht, Jonathan, du bist 24 Jahre alt, ich höre das schon ein paar Jährchen länger. Ich lese auch schon ein paar Jährchen länger als du die Bibel. Ich kenne das alles schon. Mir ist das schon alles bewusst. Ich müsste vielleicht mal ein paar neue Sachen hören, ein paar interessantere Sachen als das, was du heute Morgen sagst. Aber Judas macht uns deutlich und klar, wir leben nicht in der Gemeinde, wir leben nicht als Nachfolger Jesu, damit wir neue Inhalte des Evangeliums lernen, damit unser Wissen über Gottes Wort in der Breite zunimmt, sondern dass wir die Wahrheit Gottes tiefer verstehen. Darum predigen wir zum Beispiel in der Gemeinde sonntags aus Gottes Wort, weil das die grundlegende Art und Weise ist, wie wir die Bibel kennenlernen, wie wir Gottes Willen für unser Leben kennenlernen, wie Gott sich offenbart hat. Und so lernen wir über die Jahre auch wirklich selbst richtig, wie wir die Bibel lesen. Oder in der Gemeinde treffen wir uns in Hauskreisen oder die Kinder werden bekommen in der Kinderstunde Gottes Wort nahegebracht, damit sie das, was sie am Sonntag hören, was ihr in euren Familien, euren Kindern, euren Familien nahebringt, tiefer und vertieft kennenlernen. Und das ist wichtig und entscheidend. Und das ist das, was uns Judas hier vielleicht auch nahelegt, dass wir uns manchmal auch die Frage stellen, ganz grundlegend, habe ich ein Anliegen dafür, Gottes Wort vertieft kennenzulernen, die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums vertieft kennenzulernen? Und nutze ich die Möglichkeiten, die mir die Gemeinde gibt dazu? Nutze ich die Möglichkeit, zum Gebetstreffen zu kommen, den Gottesdienst zu besuchen? Oder zum Beispiel auch die Aufnahmen der Predigt noch einmal anzuhören und zu sagen, das, was ich am Sonntag gehört habe, was ich mit meiner Familie unter der Woche aus der Bibel lese, wenn ich mit meinen Kindern bete, das ist so grundlegend und wichtig, dass ich es immer wieder hören muss. dass ich immer wieder vielleicht unter der Woche hören muss und in der Bibel lesen muss, in der das nun mal auch überall steht, Jesus ist unser Gott. Jesus ist unser Erlöser. Und Judas ermutigt uns und sagt, nutze diese Möglichkeiten, Gottes Wort, das Evangelium tiefer kennenzulernen. Verdreh nicht die Augen. Schau nicht einfach weg, wenn Menschen dir Jesus vor Augen halten, den Jesus, den du vielleicht schon seit Jahren kennst, den du seit Jahren nachfolgst, an den du seit Jahren glaubst, sondern Judas sagt uns, lern diesen Jesus immer tiefer, immer neu kennen. Und wenn du das echte Evangelium hören willst, sagt er uns, dann geh dorthin, in die Gemeinde, wo Menschen das echte Evangelium hören und danach leben. Doch das Evangelium, macht er uns auch klar, es muss nicht nur gehört, es muss nicht nur gekannt werden, es will auch geglaubt werden. Und Gott selbst will, dass wir ihm, der das Evangelium bezeugt hat, von dem das ganze Evangelium handelt, dass wir ihm selbst vertrauen. Und das seht ihr in den Versen 5 bis 19. Judas zeigt uns in Vers 19 schon auf, dass das Evangelium eine verändernde Kraft hat, weil es die Botschaft ist, an die Gottes Geist sich selbst gebunden hat. Judas sagt uns, es gibt Menschen, an denen Gottes Geist nicht arbeitet. Dann sagt uns im Umkehrschluss, durch diesen ganzen Brief, es gibt Menschen, die haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Das sind die Menschen, an denen Gottes Geist arbeiten kann. Das Evangelium ist die Botschaft, an die Gottes Geist sich gebunden hat. Es ist das, wir könnten vielleicht sagen mit dem Bild von vorhin, es ist das von Gott autorisierte Original, auf dem nicht Made in Hongkong steht, sondern Evangelium von Jesus. Und Gott will nicht nur, dass wir ihn kennen, dass wir Fakten über ihn kennen, dass wir Dinge über Gott wissen und dass wir die vielleicht bejahen, dass wir einfach nur einen Haken dahinter setzen und sagen, ich glaube, dass Gott, dass Jesus Gott ist. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gott will, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Und er will uns das zeigen anhand dieser Beispiele, von denen wir vielleicht ein paar kurz anschauen wollen, wenn wir hier durch den Judasbrief gehen. Wir lesen in den Versen 5 bis 19 von Israels Auszug aus Ägypten. Wir lesen von den Engeln, die gegen Gottes Herrschaft rebelliert haben. Wir lesen von den Städten Sodom und Gomorra und wir lesen von den Männern Kain, Bileam und Korach. Ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichten aus dem Alten Testament und all diese Geschichten trennen auf der einen Seite zum Teil mehrere Jahrhunderte. Mehrere hundert Jahre liegen zwischen diesen Personen, die alle hier in einer Liste aufgeführt werden. Und all diese Ereignisse und Personen verbindet eine ganz zentrale Linie. Ausnahmslos alle diese Menschen haben ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt. Israel hat nicht geglaubt, dass Gott es gut mit ihnen gemeint hat, als er das Volk in das verheißene Land führen wollte. Die Engel, ihnen hat der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, nicht ausgereicht. Kain hat nur für sich selbst gelebt, sagt uns Judas, und er hat schlussendlich seinen Bruder ermordet. Bileam hat Geld und Ansehen Gott gegenüber vorgezogen, und Korach und seine Familie haben Streit unter Israel, unter Gottes Gemeinde gesät. Sie haben gesagt, Mose, der Anführer, den Gott eingesetzt hat, um dem Volk Gottes Willen mitzuteilen, er ist nicht glaubwürdig. Wir wären besser. Und Judas sagt uns nicht zuerst, hört euch mal an, was die alle gesagt haben, weil darüber lesen wir nicht so viel in der Bibel, was Kain gesagt hat, was Korach gesagt hat. Das sind oft nur wenige Verse in der Bibel. Aber Judas sagt uns, schaut euch ihr Leben an. Schaut euch an, wie sie gelebt haben. Und das zeigt euch, wie sie Gott kennen. Denn all diese Menschen wussten viel über Gott. Korach war jemand, der Gottes Gebote gehört hat. Kain war der Sohn Adams. Und Adam war der erste Mensch. Also wir könnten fast schon sagen, Kain war eine Art Enkel Gottes. Es gab nicht so viel Zeit zwischen der Vertreibung aus Eden und Kain. Adam konnte Kain sehr viel über Gott sagen, aber Kain hat Gott nicht vertraut. und sie wussten viel über Gott, all diese Menschen, aber Judas sagt uns, sie leben außerhalb von dem, was Gott geschaffen hat, was Gott ihnen zugedacht hat. Er nennt uns zum Beispiel hier explizit die Ehe. Oder er sagt uns in den Versen 8 bis 10, dass sie sich anderen gegenüber maßlos arrogant verhalten. Sie haben keinerlei Respekt vor anderen Menschen, die um sie herum leben, und erst recht nicht vor Gott. Er sagt uns ganz nüchtern, sie lästern. Und sie wollen im Mittelpunkt stehen, sogar und gerade dann, wenn die Gemeinde sich trifft, in Vers 12, sie weiden sich selbst. Und er sagt uns, sie leben nur für sich selbst und ihren eigenen Vorteil. Sie sind gierig wie Bileam, sie leben nach ihren Begierden, sie leben für ihren Vorteil. Und Judas macht hier nicht nur eine nüchterne Bestandsaufnahme über den da oder die da. Judas hält uns den Spiegel vor. Judas sagt uns nicht, so sind meistens die da, der da oder die da drüben. Judas sagt uns, unser Herz als Menschen ist normalerweise genau so. Unser Herz neigt dazu, immer wieder, dass wir uns vielleicht auch gar nicht bewusst, aber dass wir uns unbewusst genau so verhalten. Und Judas sagt uns, dann schau in dein Leben. Lass dir diesen Spiegel von Gottes Wort vorhalten. Wir müssen hier hören, durch Judas, wie selbstzerstörerisch es ist, Gottes Willen zu kennen und auf der anderen Seite dann ganz anders zu leben. Das Evangelium zu kennen, die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums und an ihnen vorbeizuleben. Gott will nämlich normalerweise nicht zuerst unser Verhalten ändern, sagt uns Judas, sondern dein Herz. Fälschungen, die wir selbst uns oft genug ausdenken, sie halten nicht das, was sie versprechen. Fälschungen und diejenigen, die auf Fälschungen hereinfallen, die auf ihre eigenen Fälschungen hereinfallen, sind das, was Judas in Vers 12 erwähnt. Sie sind wie Wolken, Bäume und Sterne, die keinen Regen tragen, keine Früchte tragen und die kein Licht ins Dunkel bringen. Schlimmstenfalls schaden uns solche Bäume, schaden wir uns als solche Bäume selbst. Bestenfalls schadet uns das im Moment nicht. Aber Judas sagt, langfristig ist es gefährlich, ist es für uns selbst schädlich, wenn wir an Gottes Willen vorbeileben, wenn wir das Evangelium kennen und bejahen, aber es uns nicht selbst immer wieder, jeden Tag neu vor Augen halten und danach leben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, lesen wir in den Versen 14 bis 16 etwas, womit wir uns heutzutage oft sehr schwer tun, worüber wir vielleicht noch kurz reden werden. Gott sagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Wir tun uns heutzutage oft sehr schwer damit, oder wir würden uns auch vielleicht auch oft zu Recht schwer damit tun, wenn jemand einem Irrtum aufsitzt und sagen, kann man jemanden dafür haftbar machen? Aber Judas hält uns vor Augen, Gott trennt nicht so sehr zwischen der Fälschung und dem Fälscher und dem, der auf die Fälschung hereinfällt und ihr glaubt. Gott fragt nämlich zum Schluss, verändert das Evangelium dein Leben? Das, was du glaubst, welche Auswirkung hat es auf dein Leben? Wir würden normalerweise ja auch den Geldfälscher dafür zur Haftung ziehen, dass er Geld gefälscht hat und würden nicht sagen, der wusste nicht, was er gemacht hat. Judas warnt uns, es reicht nicht aus, das Original zu kennen. Du musst ihm vertrauen. Das ist sonst etwas, was uns vielleicht helfen kann, das zu verstehen, wie ein unausgepacktes Geschenk. Die meisten von euch, die Kinder haben, oder vielleicht auch schon Enkelkinder, wissen, wenn man einem Kind an Weihnachten oder zum Geburtstag ein Geschenk macht, was ist das Erste, was das Kind macht? Ein komisches Kind würde das Geschenk nehmen, in seiner Verpackung lassen, in den Schrank stellen und den Schrank absperren und würde sagen, jetzt machen wir mal besser nichts damit. Ein normales Kind würde was machen? Es würde vor lauter Freude das Geschenk auspacken. Es würde das Spielzeug aufbauen, damit spielen, vielleicht noch jemanden anderen dazu holen und sagen, schau, was meine Großeltern mir geschenkt haben. Ein komisches Kind ein Kind, mit dem wir vielleicht auch unsere Probleme hätten auf Dauer, würde das Geschenk in seiner Verpackung lassen, würde es einsperren und würde sagen, jetzt setze ich mich an den Tisch und bin leise. Und manchmal macht uns Judas klar, verhalten wir uns Gott gegenüber genau so. Verhalten wir uns dem Evangelium gegenüber genau so. Wir lassen das Evangelium eingepackt. Wir wissen, was drin ist. Aber wir freuen uns über die Verpackung, die drumherum ist. Wir freuen uns darüber, dass wir es haben, aber wir lassen nicht zu, dass das Evangelium seine Wirkung entfaltet, wenn wir dem Evangelium nicht glauben. Das heißt nicht, dass wir nicht glauben, dass Jesus Gott ist, aber wir werden nicht zulassen, dass das Evangelium seine Wirkung in unserem Leben entfaltet. Und so ein Geschenk ist eigentlich nutzlos. So ein Geschenk ist höchstens ein Sammlerstück ohne allgemeine Bedeutung. Sammlerstücke macht aus, dass sie für eine Person oder für einen sehr kleinen Personenkreis eine konkrete und besondere Bedeutung haben, wie Oldtimer, Steine, Bilder, die man vielleicht in einem Museum ausstellen kann, aber mit denen nicht jeder irgendwie etwas anfangen kann. Judas sagt uns, das Evangelium ist kein Sammlerstück. Das Evangelium will nicht eingeschlossen werden. Es will, dass wir ihm glauben. Und niemand von uns würde normalerweise ein Geschenk so behandeln. Es muss ausgepackt werden. Es will, dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir zum Beispiel stattdessen wir keinen glauben, dass wir ein Anrecht auf Gottes Liebe haben, dann werden wir blind für die anderen Menschen in der Gemeinde um uns herum. Ganz besonders für Gottes Kinder. Wenn wir mit Bileam, mit Gott Geschäfte machen wollen, mit Gott aushandeln wollen, was wir bekommen, dann werden wir enttäuscht, weil wir bemerken, dass Gott nicht mit uns handeln braucht. Und wenn wir wie Korach glauben, dass es in der Gemeinde eigentlich vor allem um uns geht, dann verpassen wir den Kern des Evangeliums. Das ist es, wozu uns Judas immer wieder aufruft. Verpass nicht die Hauptsache am Evangelium. Es handelt von Gott. Es kommt von Gott. Und es führt dich zu Gott. Und es befähigt dich dazu, mit Gott zu leben in dieser Welt. Und der Weg Jesu, wie Jesus für Gottes Reich gekämpft hat, sich eingesetzt hat, mit ganzer Leidenschaft, mit ganzer Energie, war und ist anders als der Weg Kains, Bileams, Korachs und als wir das häufig tun würden. Jesus hat sich nicht auf seine Rechte berufen. Jesus hat anderen gedient. Jesus hat nicht auf seinen eigenen Vorteil spekuliert, sondern er hat an sein Volk gedacht. Jesus hat nicht über andere gespottet, sondern Spott ertragen. Und es hilft uns, uns immer wieder an diesem Vorbild Jesu neu auszurichten, wie man sich für das Evangelium einsetzt, was es heißt, dem Evangelium wirklich zu glauben und zu vertrauen, sich einzusetzen für den Glauben, den wir auch hier in der Gemeinde hochhalten, an dem wir festhalten, von dem wir sagen, das ist es, was nicht nur andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hören müssen, was wir immer wieder hören müssen. Vertraue dem Evangelium, damit das Evangelium seine Kraft entfalten kann. Denn das echte Evangelium, das macht uns Judas klar, es öffnet unsere Augen für andere. Und darum können wir in unserem Leben ganz oft ablesen, sagt er uns, welchen Wert wir dem Evangelium beimessen, ob wir dem Evangelium wirklich vertrauen, ob wir sagen, das ist die Botschaft, die ich jeden Tag neu brauche, die meine Familie braucht, die die anderen hier in der Gemeinde brauchen, die meine Nachbarn brauchen, die Gott nicht kennen. Das müssen sie hören, das muss ich heute Morgen neu hören. Und wenn wir uns für das Evangelium einsetzen wollen, als Gemeinde, dann sagt uns Judas, erinnert er uns daran, dass wir uns vielleicht mal die Frage stellen, dient das, was ich hier in der Gemeinde immer wieder tue, dient es anderen, sie in ihrer Freude an Jesus wachsen zu lassen? Oder dient es mir und stellt es mich aufs Podest? Dient es dazu, dass andere ermutigt werden, ihren Glauben zu bezeugen, ihren Nachbarn, ihren Freunden, ihren Verwandten, ihren Kindern weiterzugeben? Oder sind mir andere Dinge wichtig? Ist es mir wichtig, dass Gott in der Gemeinde gut aussieht oder dass ich das tue? Und Judas zeigt uns zuletzt, wie wir verändert aus dem Evangelium leben können. Das seht ihr in den Versen 1, 22 bis 25. Das war bis jetzt vielleicht für uns herausfordernd, das zu hören, was Judas gesagt hat. Aber Judas beginnt und beendet seinen Brief mit Worten, die uns eigentlich auch am deutlichsten erinnern, was das Ziel des Evangeliums ist, die Botschaft von Jesus. Er sagt uns, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. In den Versen 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, die wir einmal zu hören brauchen, die wir einmal glauben müssen, und dann leben wir mit Gott und für Gott. Judas macht uns deutlich, das Evangelium befreit uns von einem selbstlosen, von einem sinnlosen und selbstbezogenen Leben. Das Evangelium zeigt uns, wie wir in Gemeinschaft mit Gott leben können und sollen. Und darum, wenn ihr in eure Bibel schaut, Judas beginnt Vers 17 mit ihr aber. Das Evangelium ist nicht einfach ein Rezept oder eine Therapie zur Selbstheilung, zur Selbstveränderung. Er sagt, ihr aber, Geliebte, erinnert uns daran, ihr seid die, die von Gott geliebt sind, die Gottes Liebe in Jesus erkannt haben, die er in Vers 1 schon angeredet hat, zu denen er gesagt hat, die Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind, die, die Gott durch Jesus angenommen hat. Und in Vers 2 wünscht er uns, dass das Gestalt annimmt, dass Barmherzigkeit, Frieden und Liebe unser Leben kennzeichnen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir das Evangelium kennen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir zulassen, dass es unser Leben verändert. Wenn wir das tun, sagt uns Judas, dann schlägt das Evangelium Wurzeln in unserem Leben. Das sind die langfristigen Auswirkungen des Evangeliums. Aber das passiert nicht von selbst. Echte Herzensveränderung, eben nicht Verhaltensveränderung, sagt er uns, sondern Herzensveränderung, dem Evangelium wirklich glauben zu können und dann danach zu leben, hat seinen Grund außerhalb von uns. Das Evangelium kommt von Gott, sagt er uns, von Gott, dem Vater, zu Sündern, die ihn brauchen. Es kommt zu ihnen durch Jesus, der Sünder rettet. Von dem Judas sagt, er ist der alleinige Retter, er ist der alleinige Herr, Jesus. Und das Evangelium führt Sünder zu Gott, damit sie keine Sünder mehr sein müssen. Und es lässt sie in ihrer Liebe zu Gott wachsen. Und wir sehen das ganz deutlich, wenn ihr nochmal in Vers 1 schaut. Judas nennt uns, die vom Vater Berufenen, die Geliebten, die in Jesus Christus bewahrt sind. Und wir sehen ganz deutlich, für das Evangelium einsetzen, für das Evangelium kämpfen, sagt uns Judas, können nur diejenigen, die durch Jesus gerufen sind, die für ihn leben, die mit ihm leben, die ihm glauben, die vielleicht wie Petrus sagen, wohin sonst, zu wem sonst, Jesus, sollte ich gehen? Ich will nur bei dir sein, ich will dir nachfolgen. Und durch seinen Geist und durch sein Wort richtet unser Gott unseren Blick immer wieder neu weg von uns hin auf seine Anliegen. Wenn ihr in Vers 25 schaut, Judas richtet unseren Blick damit aus. Er sagt uns, es geht um Gottes Herrlichkeit, es geht um Gottes Majestät, es geht um Gottes Gewalt und Macht. Es geht im Evangelium, sagt uns Judas, von Anfang bis Ende um Gott. Es ist die Botschaft von Gott, über Gott, die Menschen zu Gott führt. Und unsere Fälschungen, die unser Herz viel zu oft prägen, sagt uns Judas, sie haben uns zum Zentrum. Sie handeln von uns. Was kann Gott heute für mich machen? Gott, ich brauche folgende 5 Dinge. Gott, ich muss dich vielleicht daran erinnern. Ich brauche heute deine Kraft, deinen Beistand, sonst schaffe ich den Tag heute nicht. Und das sind Dinge, die gut sind, gegen die Gott nichts hat, wenn wir so beten. Aber Judas sagt uns, mach in deinem Gebet, mach in deinen Anliegen Gott zum Zentrum. Dann kannst du das Evangelium bezeugen, dann kannst du für das Evangelium leben. Das Evangelium richtet uns, das echte Evangelium richtet uns täglich neu auf den alleinigen Gott, unseren Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn aus, sagt Judas. Und er lenkt zum Schluss unseren Blick ganz klar auf das, was den Kern des Evangeliums ausmacht. Gott liebt sein Volk, Gott liebt die Gemeinde. Und Gott möchte, dass wir als Gemeinde darauf antworten. Und diese Antwort ist auch ein Geheimnis, das wir nicht ganz aufgelöst bekommen. Wenn ihr in Vers 21 schaut, Judas fordert uns auf, ermutigt uns, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Judas sagt uns, liebt Gott weiter. Wenn ihr in Vers 24 schaut, Gott aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Gott selbst wird euch weiter befähigen, ihn zu lieben und dem Evangelium zu glauben, verändert aus dem Evangelium zu leben. Wir haben das vorhin in einem Lied wirklich auch schön bekannt gemeinsam. Christus hält mich fest, haben wir gesungen. Jesus hält Sünder fest. Jesus hält nicht die fest, die nicht brauchen, sondern die, die sagen, ich kann dich nicht aus mir selbst heraus lieben, ich brauche dich. Und wie das passiert, das zeigt uns Judas ganz praktisch zum Schluss durch drei wichtige Orientierungspunkte, wie wir unsere Liebe zu Gott und die Liebe zu Gottes Kindern tiefer verstehen, tiefer erfahren und tiefer ausleben können. Er sagt uns in den Versen 20 und 21, erbaut euch auf heiligstem Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Ganz vereinfacht sagt uns Judas drei Dinge. Baue, bete und schaue. Zuerst sagt uns Judas, baue. Und normalerweise bauen wir ja nicht von heute auf morgen. Diejenigen von euch, die schon mal ein Haus gebaut haben oder ein Haus haben bauen lassen, die wissen in der Regel, dass so ein Bauprojekt nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Ausgezogen ist man schnell, einziehen braucht so seine Weile. Und auch ein Haus bauen braucht Zeit. Und Judas erinnert uns daran, die Gemeinde ist Gottes Bauprojekt. Die Gemeinde ist Gottes Baustelle. Und wenn du dich umschaust, in diesem Saal hier, in diesem Raum, und die Menschen um dich herum anguckst, dann siehst du Baustellen, Baustellen Gottes. Und wenn du auf deinen Stuhl schaust, dann sitzt dort auch eine Baustelle Gottes. Ein Bauprojekt Gottes, das Gott vielleicht vor langer Zeit angefangen hat, in Ordnung zu bringen. Ein Bauprojekt, das Gott vielleicht erst vor kurzem angefangen hat, zu verändern und zu renovieren. Und Judas sagt uns, erinnert uns daran, bau an diesem Bauprojekt mit. Und die entscheidende Frage ist dann, investieren wir und was investieren wir in das Bauprojekt Gottes? Bauen wir mit an diesem heiligsten Glauben der Gemeinde? Und entscheidend ist, dass wir nicht übersehen, die Gemeinde ist nicht primär ein Gebäude. Das Bauprojekt Gottes sind die Menschen, sind die Kinder Gottes. Wenn du zum Beispiel jünger bist, vielleicht auch erst 20 oder 18 oder 15, dann wünschen sich vielleicht viele Eltern und Großeltern in dieser Gemeinde Vorbilder für ihre Kinder, die ihnen vorleben, was es heißt, an Jesus zu glauben. Auch mit 15 oder 18. Und es ist ein Anliegen der Gemeinde Jesu seit der Zeit der Apostel, dass dieser Glaube vermittelt wird, dass er vorgelebt wird, dass Menschen sehen können im Leben von anderen, dass Gott die Gemeinde baut, auch in deinem Leben. Wenn du schon älter bist, dann ist es für Jüngere in der Gemeinde wertvoll und wichtig, dass sie von dir genau diese Grundlagen des Glaubens immer wieder hören und dass sie in deinem Leben sehen können, dass Gott an dir arbeitet, dass du eine Baustelle Gottes bist. Dass sie sehen können und dürfen, von dir vielleicht auch hören, womit du ringst und kämpfst und wissen dürfen, ich bin nicht alleine damit. Oder dass sie wissen dürfen, das muss Gott auch noch an mir machen, das kommt auch noch auf mich zu, aber ich kann an ihm, ich kann an ihr sehen, Jesus hält Sünder fest. Jesus verlässt die Baustelle der Gemeinde nicht, sondern Jesus bringt sein Bauprojekt zu Ende. Und Judas zeigt uns auch noch als zweites, dass wir beten sollen. Als Gemeinde müssen wir das immer wieder neu und immer vertieft lernen, eine gemeinsam betende Gemeinde zu sein. Judas adressiert hier nie nur Einzelne. Er sagt nicht, bete allein für dich, bete allein deine 10 Minuten, deine 20 Minuten, deine 3 Stunden. Er sagt uns, betet als Gemeinde. Betet im Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir das mit System tun. Es ist wichtig, dass wir dafür ein regelmäßiges Anliegen entwickeln. Und es bietet sich zum Beispiel auch geradezu an, dass du die Zeiten sowohl im Gottesdienst, vielleicht auch im Hauskreis oder auch einfach persönlich mit jemand anders oder im Gebetstreffen in der Gemeinde nutzt, um die Anliegen der Gemeinde zu deinen Anliegen zu machen. Das ist es, was uns Judas vor Augen hält. Sind die Anliegen der Gemeinde deine Anliegen? Lerne und verinnerliche diese Gebetsanliegen. Das ist es, was Gott durch das Evangelium in dir bewirken will, dass du ein Beter wirst und dass du jemand wirst, der für die Gemeinde und mit der Gemeinde betest. Und der Gottesdienst am Sonntag, das ist nicht der Abschluss deiner Woche, es ist der Beginn deiner Woche. Und darum beginnt der Sonntag mit Gebet. Und lass vom Sonntag, vom gemeinsamen Gebet mit der Gemeinde, deine Woche prägen. Such Zeiten, in denen du mit anderen gemeinsam betest. Das Letzte, was uns Judas zeigt, ist, dass wir schauen sollen, das Dritte. Und zuerst sagt uns Judas, wenn ihr noch einmal mit reinschaut, lenkt er unseren Blick nach vorne. Er sagt uns, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Judas richtet unseren Blick ganz klar nach vorne, auf die Wiederkunft Jesu. Und warum tut er das? Jesu Wiederkunft ist das wertvollste und das schönste Ereignis für diejenigen, die das Evangelium kennen, die dem Evangelium glauben, die sich vom Evangelium verändern lassen. Es gibt kaum etwas in deinem und in meinem Leben, was absolut so unverfügbar ist für dich und mich, wie dass Jesus wiederkommt. Dass Jesus wiederkommt, hängt nicht an dir, es hängt nicht an mir, es hängt an Jesus. Jesus entscheidet, wann er wiederkommt. Und Jesus selbst hat gesagt, in der Stunde, in der er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Judas sagt uns, sich für das Evangelium einsetzen, hat etwas mit der Wiederkunft Jesu zu tun. Erwartest du diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt, schaust du nach vorne, erwartest du einen barmherzigen Jesus, der veränderte Sünder, die dem Evangelium glauben, die aus dem Evangelium leben, die sich vorbereiten auf diesen Tag, die sagen, für diesen Tag möchte ich leben, wenn Jesus wiederkommt, dass er sich freuen kann über eine Gemeinde von Menschen, die nicht perfekt sind, Bauprojekte Gottes, die aber verändert sind. Für diesen Tag möchte ich leben, auf diesen Tag bereite ich mich vor und ermutige andere, gemeinsam mit dorthin zu leben, sich einzusetzen für das Evangelium. Das ist die Grundausrichtung, die er uns gibt, wenn wir schauen sollen. Und wer nach vorne schaut, sagt uns Judas, schaut auch nach links und rechts. Er sagt uns, schau auf die, die zweifeln. Erbarm dich über sie, rette sie, indem du sie aus dem Feuer reißt. Wenn zu Jesus schaut, schaut automatisch zu denen, die an Jesus glauben. Automatisch zu denen, die ihm vertrauen, die ihn genauso brauchen wie du und ich. Und wen gibt es hier in dieser Gemeinde, wen gibt es in deiner Familie, unter deinen Freunden, der von dir genau diesen Zuspruch braucht, was wir vorhin bekannt haben, was Judas bekennt? Jesus hält dich fest bis auf den Tag, an dem er wiederkommt. Jesus bewahrt dich bis auf den Tag, an dem er wiederkommt. Jesus macht seine Jünger schön. Das bedeutet Jesus nachfolgen, schön werden für Jesus. Jesus bewahrt dich bis auf diesen Tag. Jesus bereitet dich vor. Judas sagt uns ganz deutlich in Versen 22 und 23, dass es nicht entscheidend ist, wie jemand Gott vertraut, wie sehr, wie intensiv, sondern er sagt uns, es ist entscheidend, ob jemand Jesus vertraut, ob jemand an Jesus glaubt. Jesus hat nämlich ein Herz für die, die zweifeln. Jesus hat ein Herz für die, die schwach sind, wenn wir kein Herz für sie haben. Schau dich hier um in der Gemeinde. Schau dich um in deiner Familie. Wen hast du lange nicht mehr gesehen, der vielleicht genau diesen Zuspruch Jesu braucht? Wer braucht einen kurzen Anruf, einen kurzen Besuch, eine kurze Erinnerung daran, Jesus hält dich fest. Es lohnt sich, am Evangelium festzuhalten, auch wenn du dich schwer damit tust, wenn es dich gerade so viel kostet. Wer müsste vielleicht einfach nur hören, ich habe durch dich Gottes Liebe erfahren. als ich sie dringend gebraucht habe. Auch das müssen wir manchmal von anderen hören. Jemanden aus dem Feuer reißen ist eine große Aufgabe, sagt uns Judas, die ganz klein anfängt. Aber es lohnt sich, wenn du dich für das Evangelium einsetzen willst. Und wir Menschen neigen sehr oft dazu, uns mit der schlechten Kopie des Evangeliums dann zufrieden zu geben. Vertrauen auf ein Evangelium mit einem Gütesiegel made in Hongkong. Und das Resultat ist dann, sagt uns Judas, dass sich unser Leben kaum ändert. Dass das Evangelium in unserem Leben keine Wurzeln schlägt. Aber er sagt uns zu Recht, wenn du willst, dass das Evangelium dich verändert, dann musst du es kennen. Dann musst du ihm vertrauen und dann musst du verändert daraus leben. Das sind die drei ganz Grund, das ist der Herzschlag des Evangeliums. Diese drei Punkte. Und Judas sagt uns, setz dein Vertrauen auf dieses Evangelium, weil der Gott, von dem dieses Evangelium kommt, von dem dieses Evangelium handelt und zu dem dich dieses Evangelium führt, dein Vertrauen verdient, weil er liebevoll und gütig ist und weil er versprochen hat, wiederzukommen. Lass uns aufstehen und noch einmal gemeinsam beten. Wir beten dich an für deine Liebe und Güte, die du uns in Jesus gezeigt hast. Wir verstehen nicht, warum ein Gott wie du sich schwache und gebrochene Sünder ausgesucht hat, um mit ihnen sein Volk zu bauen, seine Gemeinde. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir viel zu oft vergessen haben, welchen Schatz du uns anvertraut hast mit dem Evangelium, wo wir seine verändernde Kraft unterschätzen oder vergessen haben. Vor allem bitten wir dich, dass wir nicht nur heute, nicht nur in dieser Woche, sondern dass es prägend wird für unser Leben, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, unseren Vater, unseren Erlöser, Jesus Christus, der durch seinen Geist in uns wirkt, der uns vorbereitet auf den Tag, an dem er wiederkommt. Wir bitten dich, hilf uns, Zeugen zu sein von diesem einzigartigen und wunderbaren Evangelium, damit wir in dieser Welt Salz und Licht zu deiner Ehre sein können. Amen.